Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Und hier geht es jetzt direkt weiter mit einer sehr seriösen Nachricht von Susanne Daubner an Sie.
Digga, du bist gut genug.
Ja, das ist aus der alljährlichen feierlichen Verkündung der potenziellen Jugendwörter durch genannte Tagesschausprecherin. Ab heute können Sie abstimmen und den Rest der Liste finden Sie sicherlich auch ohne uns raus. Denke ich. Betty Saar gilt als eine der bedeutendsten afroamerikanischen Künstlerinnen ihrer Generation und ist, wie heute bekannt wurde, am Sonntagmorgen in ihrer Heimatstadt L.A. gestorben. Sie wurde 99 Jahre alt. Bekannt war sie vor allem dafür, aus Alltagsgegenständen Skulpturen zu bauen, auch als Assemblage bekannt. Ja, und was ihr Oeuvre auszeichnet, das weiß Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazin für Kunst und Leben, bei uns im Kompressor. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, in vielen Nachrufen wird Betty Saar als zentrale Figur der Black Arts Bewegung genannt. Ist in den 60er Jahren in den USA entstanden. Was war das für eine künstlerische Strömung? Welche Ästhetik steckt dahinter?
Das war generell einfach der künstlerische Arm der Civil Rights Bewegung. Das heißt, es war einfach sehr, sehr breit, ging über Literatur zu Kunst, zu Theater, Drama. Und so einer der Vordenker war James Baldwin oder dann gab es auch den Schriftsteller Amiri Baraka. Und Betty Saar war ja in Los Angeles, das heißt ein bisschen weit weg von dem, wo es eigentlich erst losging, nämlich in New York. Und sie hat auch erst so Ende der 60er Jahre angefangen, als Künstlerin zu arbeiten. Aber dann hat sie eigentlich die Themen der schwarzen Revolte wirklich sehr, sehr direkt aufgegriffen, indem sie ganz viel gearbeitet hat mit den rassistischen Stereotypen der Zeit. Also damals gab es ja noch so in der Werbung und überall diese ganz schrecklichen Figuren, die man heute, die wir in Europa vielleicht so als den Sarotti-Mohr kennen oder so, das gab es in den USA noch viel krasser. Und damit hat sie gearbeitet, hat versucht, das zu dekonstruieren und hat halt mit dem Bild des schwarzen Körpers, auch der schwarzen Frau, ganz viel gearbeitet.
Sie hat auch mit verschiedenen Materialien oder auch Techniken gearbeitet. Ich habe schon erwähnt, vor allem für die Assemblage war sie bekannt. Was waren das für Alltagsgegenstände und wie hat sie die künstlerisch genutzt?
Also zum Beispiel eins ihrer wichtigsten Werke heißt The Liberation of Aunt Jemima. Da hat sie diese Aunt Jemima, diese Tante, das war so eine schwarze Mami-Figur, die Werbung gemacht hat für Pfannkuchen und Sirup und so. Und sie hat davon so eine kleine Plastikfigur genommen und hat der dann so ein kleines Maschinengewehr und eine kleine Handgranate in die Hand gegeben und hat das dann in so eine Kiste, in so eine Pfannkuchenkiste gesteckt, hat noch ein Bild dazu gemacht. Und das war halt wirklich, das war 1972, also da ging es wirklich darum, die Revolution und die Frage, machen wir eine bewaffnete Revolte oder nicht. Und das war halt so ein ganz wichtiges Bild, wo Angela Davis dann gesagt hat, das war so der Funken, der die schwarze Frauenrevolte entzündet hat. Sie hat aber auch das Ganze ein bisschen friedlicher auch gemacht. Also das heißt, sie hat ganz viele Sachen auf Flohmärkten gefunden und hat sich dann beschäftigt mit Spiritualität. Also weil ihre Vorfahren waren teilweise indigene Amerikaner und es waren aber auch Afroamerikaner. Das heißt, es gab da ganz viel von ihr, so eine Suche nach den Ancestors, den Vorfahren der Spiritualität. Und das hat sich dann auch in diesen Bildern, in den Skulpturen, die sie da verarbeitet hat, in den Objekten niedergeschlagen. Fotografien, Textilien, alles konnte halt in diese kleinen Kisten oder auch Bilder hineingebracht werden.
Ein anderes Werk, Black Girl Window von 1969, das wurde ja erst Jahrzehnte später richtig bekannt, nachdem das MoMA es gekauft hat. Würdest du sagen, das zeigt auch den Stand von afroamerikanischer Kunst in den 60ern und wie sich das vielleicht langsam in den USA gewandelt hat?
Ja, die Rezeptionsgeschichte ist eigentlich sehr typisch für diese Generation. Also in den 70er Jahren war sie hat ausgestellt, sie hatte Ausstellungen, sie war schon in gewissen Kreisen bekannt und wenn Angela Davis sie kannte, dann war sie auf jeden Fall eine einflussreiche Figur. Mhm. Aber so große Institutionen wie das MoMA, die großen Museen, haben sie wirklich erst in diesem Jahrhundert angekauft. Also das ging erst in 2010er Jahren los. Die ersten großen Ausstellungen waren so 2018 und zum Beispiel 2021 erst hat sie in Deutschland im Museum Ludwig den Wolfgang-Hahn-Preis gewonnen, der halt immer für Künstler vergeben wird, die wichtig sind, aber in Europa übersehen. Und das ist halt total typisch. Also das ist halt eine dieser Frauen, die halt in den so mit über 80 dann ihre Karriere so richtig gestartet haben.
Inwiefern haben sich ihre Themen da verändert, beziehungsweise welche hat sie da verhandelt?
Das ging eigentlich, sie ist sich sehr treu geblieben, muss ich sagen. Also auch weiter so Spiritualität, es geht weiter um die Verbindung zum afrikanischen Kontinent, auch zu den indigenen Amerikanern. Das heißt, das ist eigentlich, geht das irgendwie so weiter und formal immer noch sehr schön und einflussreich, weil es gibt ja auch heute die jüngere Generation der afroamerikanischen Künstlerinnen und Künstler, arbeitet eigentlich auch immer noch ganz viel mit diesem Erbe, also auf der einen Seite Spiritualität, auf der anderen Seite der Kampf gegen die rassistischen Zuschreibungen in den Bildwelten der Werbung oder der Popkultur der US-Amerikaner.
Diese Woche wäre Betty Saar 100 Jahre alt geworden. Nun ist die Künstlerin, die für ihre Werke zu schwarzer Identität und Kultur bekannt war, im Alter von 99 Jahren gestorben. Mit Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, sprach ich über ihr Werk. Ich danke für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Die kubanisch-US-amerikanische Künstlerin Anna Mendieta war erst 36 Jahre alt, als sie aus einem New Yorker Hochhaus in den Tod stürzte. Unter Verdacht der berühmte Bildhauer Carl Andre, ihr Ehemann. Dieser mysteriöse Tod wird bis heute eher thematisiert als ihr Werk. Aber in der Londoner Tate Modern gibt es nun seit ihrem Tod 1985 die erste Soloausstellung, die sich mit ihrem Vermächtnis auseinandersetzt. Meine Kollegin Nathalie Klinger hat sie sich angeschaut. Nathalie, warum zeigt die Tate diese Show ausgerechnet jetzt?
Der Zeitpunkt scheint tatsächlich symbolisch, denn es ist fast genau 10 Jahre jetzt her. Da gab es hier aufsehenerregende Proteste. Die Tate hatte damals ihren Erweiterungsbau eröffnet und dort nur Werke von Carl Andre gezeigt, nicht aber welche von Anna Mendieta. Die Tate hatte damals schon ein paar Fotografien bei sich in der Sammlung. Where is Anna Mendieta? Das stand auf den Plakaten der Demonstrantinnen damals. Bezeichnend ist, dass die Show jetzt genau in dem Gebäude läuft, in dem sie damals nicht zu sehen war.
Sie gilt ja als eine der ideenreichsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Vor allem ihre ökologischen und feministischen Fragen gewinnen heute auch vor allem nochmal neu an Bedeutung. Was konkret würdest du sagen, hat denn ihre Arbeit als Künstlerin ausgezeichnet?
Ich würde sagen, ihre Silhouetta-Serie, die hat bis heute den größten Eindruck hinterlassen, also wortwörtlich, denn sie hat dafür selbst den Abdruck ihres Körpers in der Erde hinterlassen und dessen Umriss, also ihre Silhouette, daher auch der Name Silhouetta, in der Erde nachgezeichnet. Dann hat sie das fotografiert und Earth Bodyworks genannt, also eine Mischung aus Körperkunst und Erdkunst. Das hat mir die Kuratorin Elsa Collinson erklärt.
We can see that particularly in her. Anfangs war es ihr eigener Körper in der Landschaft. Dann ist er darin verschwunden und hat nur die Silhouette hinterlassen, die sie etwa angezündet oder mit Blumen geschmückt hat.
Fire and earth and flowers and kind of natural materials.
Ihre Werke haben immer menschliche Dimensionen. Das stand ganz im Kontrast etwa zu Erdkünstlern wie Robert Smithson. Der hatte wirklich monumentale Werke und dafür hat er große Mengen an Ressourcen ausgegraben und verlegt, also die Umwelt eher belastet damit.
Ja, das klingt alles sehr poetisch und sinnlich, aber hat sie sich denn damals auch als Teil einer umweltbewussten Bewegung verstanden oder auch gesehen?
Das wohl noch nicht, denn die Umweltbewegung stand ja damals auch gerade erst in den Anfängen, aber es zieht sich wirklich durch ihr Werk. Man sieht es etwa auch an einem früh entstandenen Waldstück. Das hat Mendieta einst mit Studierenden in einer Unigalerie in Upstate New York gebaut. Die Tate hat es jetzt nachgebaut mit Ästen, Blättern und Moos. Die Materialien stammen bewusst aus der Umgebung, hier aus Kew Gardens in London zum Beispiel. Da fällt Licht auf ihre Silhouette wieder, die da aus Moos nachgebaut ist. Und es sieht wie so oft wie so eine Art Grab aus. Da läuft einem schon, gerade wenn man jetzt von ihrem tragischen Tod weiß, ein bisschen den Schauer den Rücken hinunter.
Was sind denn vielleicht auch da nochmal die Frage über die Hintergründe bekannt, was damals passiert sein könnte?
Naja, niemand außer Carl Andre und Anna Mendieta kann das jemals genau wissen und inzwischen sind beide tot. Was man halt aus dem Prozess weiß, ist, dass die beiden zusammen in einem Hochhaus in New York lebten und wenn sie Alkohol tranken, auch oft stritten, so eben auch an diesem Abend. Nachbarn hörten Anna mehrfach No, no, no rufen, kurz bevor sie fiel, dann den dumpfen Aufprall. Der Richter im Prozess meinte dann, es gäbe nicht genügend Beweise, also sprach er Andre von Mord frei. Besonders düster war, dass seine Anwälte Anna Mendietas Kunst im Prozess fast schon instrumentalisierten und es so darstellten, als sei ihr Selbstmord in Anführungszeichen hier ihr letztes großes Werk gewesen.
Mhm. Und aber spielen Todesmotive eine Rolle, vielleicht auch eine große Rolle in ihrer Arbeit?
Nicht nur, beziehungsweise das wurde im Prozess auch verzerrt dargestellt. Für Mendieta war der Tod kein Endpunkt, sondern eine Rückkehr zur Erde und eher auch ein Symbol für Wiedergeburt. Sie ist als 12-Jährige aus Kuba in die USA gekommen, als Teil der Operation Peter Pan. Das war damals so ein Regierungsprogramm, das kubanische Kinder an Pflegefamilien in den USA vermittelt hat. Viele von den Eltern dieser Kinder waren in den Widerstand gegen Fidel Castro verwickelt. Und diese frühe Flucht aus der Heimat war prägend für Mendieta. Das hat mir Elsa Collinson dazu gesagt.
Indem sie mit der Landschaft in Verbindung tritt, kehrt sie zu ihren Ursprüngen und ihrer Geschichte zurück. Sie spürt sich von den Elementen angezogen. Das zieht sich durch ihr Werk.
Als sie dann später nach Kuba zurückkehrte, ritzte sie etwa auch Skulpturen in Felsen bei Havanna, Figuren, die an Göttinnen aus der Mythologie der Ureinwohner Kubas erinnern. Und auch das ist vielmehr so ihr Versuch, zu ihren Wurzeln zurückzufinden. In ihren frühen Performances hat sie dagegen aber auch oft mit Tierblut gearbeitet, was dann wieder so ein bisschen dieses Todesmotiv hervorbringt. Dabei ging es aber eigentlich auch nicht so wirklich um den Tod, sondern eher um Gewalt an Frauen.
Diese Gewalterfahrung gegen Frauen, wie genau hat sie sich damit in ihrer Arbeit auseinandergesetzt?
Man könnte sich da das Beispiel Moffitt Building Peace anschauen. Das war eins ihrer ersten Werke. Nachdem an ihrer Uni eine Studentin vergewaltigt und ermordet worden war, ließ sie da Tierblut unter einer Haustür hervorlaufen und filmte dann heimlich, wie die meisten Passanten einfach vorbeigingen, bis schließlich ein Mann das Blut einfach wegwischte. Fotos davon sind auch in der Ausstellung zu sehen. Und in so ein ähnliches Schweigen, wie sie in diesem Stück dargestellt hat, war auch die gesamte Kunstwelt gehüllt, die nach ihrem Tod einfach weiter Karl Andres Werke ausstellte, als sei überhaupt nichts passiert.
Erschütternd. Und ja, gleichzeitig wirkt das ja auch traurig prophetisch, auch wenn man natürlich einräumen muss, dass die Umstände nicht abschließend geklärt sind. Wird ihr persönliches Schicksal in dieser Schau denn thematisiert?
Interessante Frage. Ich bin natürlich mit dem Wissen reingegangen, was ihr passiert ist, aber von ihrem Tod erfahren wir dort gar nichts. Das war aber laut Kuratorin Elsa Collinson eine ganz bewusste Entscheidung.
I think a lot of people in kind of recent years know Anna Mendieta maybe particularly.
Die meisten kennen sie vor allem wegen ihrer Biografie, nicht wegen ihrer Kunst. Ihre Biografie hat ihre Kunst so sehr überschattet, dass sie nur noch als Vorahnung ihres tragischen Todes gesehen wurde. Wir wollen mit der Ausstellung erreichen, dass die Kunst für sich spricht.
Bezeichnend dafür ist, dass Karl André in der ganzen Schau nur einmal auftaucht, in einem gemeinsamen Buchprojekt aus ihrer Zeit in Rom. Also hier steht wirklich Anna Mendieta als Künstlerin und Mensch im Mittelpunkt. Wir erfahren sie ja auch als Feministin, auch wenn sie sich laut Elsa Collinson aus gutem Grund nicht so bezeichnen wollte. 1980 zum Beispiel kuratierte sie zusammen mit zwei Kolleginnen die Ausstellung Dialectics of Isolation. Das war mit Künstlerinnen, die sich in der weißen Frauenbewegung nicht wiederfanden, zu denen sie sich auch zählte. Und das Eröffnungsstatement dazu hängt auch jetzt in der Tate Show.
And that exhibition really stemmed from some frustrations with the.
Damit wollte sie auf ihre Frustration mit der amerikanischen Frauenbewegung reagieren, die sie als eine vor allem weiße, bürgerliche Bewegung erlebte, die andere Perspektiven von People of Color, oft ausgeschlossen hat.
They felt were being excluded by this kind of model of feminism in a way.
Heute würde man das wohl Intersektionalität nennen oder sie sogar als frühe Vertreterin eines dritten, inklusiveren Feminismus lesen.
Anna Mendieta, die erste große Ausstellung ihrer Werke in London gibt's in der Tate Modern, läuft noch bis zum 17. Januar 2027. Meine Kollegin Nathalie Klinger hatte die Infos. Ich danke dir für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Die Welt steht in Flammen, krisengeschüttelt und auf Instagram streuen Menschen bunte Zuckerstreusel auf ihren Kaffee. Whimsical, zu Deutsch verspielt, albern heißt der Trend und kursiert seit Anfang des Jahres, wie gesagt, auf Social Media. Manche sprechen auch vom Year of Whimsy. Wenn es beispielsweise um Mode geht, dann geht es um Rüschen, Muster und quietschbunte Farben. Unter Hobbys versteht man dann zum Beispiel Mandala malen oder auch Schaukeln. Für viele ist es einfach ein Ausdruck von Resilienz, andere sehen darin eine Realitätsflucht. Whimsy wird dabei sogar mit der Kulturepoche des Biedermeier verglichen. Mona Gnan hat sich den Trend für uns angesehen und ist unter anderem bei YouTuberin Lucy fündig geworden.
Es ist eine whimsical Woche in meinem Leben. Wenn ihr im selben Internet unterwegs seid wie ich, dann ist euch das Wort geläufig,
sagt die YouTuberin Lucy in einem ihrer Videos. Whimsical oder whimsy. Das bedeutet übersetzt so viel wie verspielt, fantasievoll oder schrullig. Und irgendwo zwischen Ästhetik, Mode und Lifestyle trendet whimsy gerade im Internet.
And some of y'all need more whimsy. You gotta be more whimsical. Okay? Do something silly. So goddamn serious all the time. You see the world's on fire, bitch, be whimsical.
In einer Welt voller Krisen solle man albern und nicht ständig so ernst sein. Auf Social Media posten Creatorinnen alle möglichen Anleitungen, wie das eigene Leben mehr whimsy werden kann. Aber was das genau ist, ist gar nicht so leicht zu erklären. Denn alle haben ihre eigenen Vorstellungen von whimsy. Sophia Hubel, Kulturjournalistin und Herausgeberin des Popkultur-Newsletters Glowdown, beschreibt den Trend so.
Das fand ich ganz treffend, alles zu machen, was einerseits dein 85-jähriges Ich, aber ganz besonders dein 5-jähriges Ich beeindrucken würde. Das ist sozusagen so ein spielerischer, oft auch total unpraktischer Zugang zum Alltag.
Manche haben immer bunte Zuckerstreusel und Seifenblasen für Notfälle dabei oder bauen sich, wie früher als Kind, Höhlen aus Decken und Kissen. Andere essen das Dessert zuerst, trinken Tee auf dem Kleiderschrank, lernen Sticken, Kalligrafie und Blumenpressen. Stellt sich nur eine Frage: Warum?
Was bei whimsy so total wichtig ist und immer wieder betont wird, es geht nicht um Produktivität. Wir wollen uns diesem Selbstoptimierungsstrudel entziehen. Ich würde es jetzt auch nicht als politische Praxis verstehen, sondern dass diese Art von Content gerade so erfolgreich ist, zeigt, dass viele sehr erschöpft sind und sich machtlos fühlen und das Gefühl haben, sie können an Zuständen vielleicht nichts verändern. Und dann kann man es als Resilienzstrategie lesen,
sagt Sophia Hubel. Sich den Alltag durch kleine Lichtblicke schön machen, entschleunigen. Wie in der Kindheit, am besten offline. Die Ironie ist sichtbar. Ein Analogtrend, der auf Social Media diskutiert wird. Whimsy ist also ein Symptom unserer Zeit. Oder? Die Creatorin London bezeichnet sich auf Social Media selbst als whimsy und kritisiert den Trend trotzdem.
Whimsical ist eigentlich eine Realitätsflucht vor Umständen, die wir nicht kontrollieren können. Und damit ist es nicht das erste Mal, dass das in der Geschichte der Menschheit passiert. Whimsical hieß mal Biedermeier zwischen 1815 und 1850 Trend Aesthetic. Da haben sich die Menschen nämlich wegen viel Umschwung in der Welt ins Häusliche und in die Natur zurückgezogen.
Mehr als 200.000 Aufrufe hat das Video auf Instagram. Von den einen wird der Trend in den Kommentaren trotzdem gefeiert. Die anderen sprechen gar vom Neo-Biedermeier. Aber funktioniert dieser Vergleich?
Das ist natürlich ganz kurz gegriffen. Das Bild, das wir eben heute von dieser Epoche haben, ist halt doch sehr überlagert mit einem gewissen Ideal.
Sagt die Kunsthistorikerin und Kuratorin Katharina Lowetzki. Zwar ist die Epoche des Biedermeier vom Aufstieg der Bürgerlichkeit geprägt, in der Wohnsalons mit hochwertigen Möbeln im Trend lagen und die Kernfamilie im Mittelpunkt stand. Aber das bilde laut Lowetzki nicht das ganze Bild ab. In der Genremalerei malten die KünstlerInnen der Epoche ihre Umgebung und hatten dabei auch einen Blick für soziale Missstände. Es brodelte damals unter der Oberfläche, bis es 1848 schließlich zur bürgerlichen Revolution kam und Karl Marx sein kommunistisches Manifest veröffentlichte.
Das sind alles Dinge, also wo die Menschen in dieser Zeit auf diese besorgniserregenden Entwicklungen reagieren. Und ja, ich weiß, wenn man auf Wikipedia schaut oder in Schulbücher, dann ist das Erste, was man zum Thema Biedermeier liest, da haben sich alle zu Hause versammelt, weil sie eben politisch keine Teilhabemöglichkeit hatten und haben sich's gemütlich gemacht.
Sagt Katharina Lowetzki. So ganz akkurat ist der Vergleich zwischen Whimsical und Biedermeier also nicht. Und früher wie heute stellt sich die Frage, wer hat überhaupt die Möglichkeit, es sich schön zu machen? Sophia Hubel?
Natürlich muss man sich leisten können, quirky Hobbys zu haben, seine Zeit vermeintlich unproduktiv und playful, also in Anführungszeichen, zu verschwenden. Und offline sein wurde ja immer wieder als so der größte Luxus unserer Zeit diskutiert. Es geht eigentlich bei der Idee vordergründig nicht um Konsum, sondern eher um sich was auszudenken, was man irgendwie anders machen kann.
In einer Whimsy-Welt macht man sich die Welt also, wie sie einem gefällt. Und das macht den Trend so schwer zu greifen. Eine Gemeinsamkeit haben Biedermeier und Whimsy aber vielleicht doch. Dass es nicht ihre Kunst oder Ästhetik ist, in der sie die Lösungsvorschläge ihrer Zeit suchen.
Mona Gnahn über Glitzersticker, Schaukeln, Zuckerstreusel, der Whimsical-Trend als Bewältigungsstrategie. In Hollywood ist diese Nachricht wie eine Bombe eingeschlagen. Gerade hat eine Bundesrichterin vorläufig zumindest die geplante Fusion der Medienkonzerne Paramount Skydance und Warner Brothers Discovery gestoppt. Das hat erstmal viele Filmschaffende aufatmen lassen, denn durch den geplanten 110 Milliarden Dollar Deal wird natürlich eine wettbewerbsverzerrende Dominanz befürchtet und es geht auch um eine Veränderung der politischen Landschaft. Denn der Paramount-Chef David Ellison steht zufällig Präsident Trump nahe und würde somit Warner auch den Trump-kritischen Fernsehsender CNN übernehmen. Das vorläufige Fusionsstopp kam überraschend, auch für Paramount. Der hat jetzt erklärt, bis zum Urteil Mitte August abzuwarten und dann eventuell die Fusion nächstes Jahr weiter voranzutreiben. Die EU-Kommission hat den Deal dagegen letzte Woche bereits genehmigt, was europaweit Enttäuschung hervorgerufen hat. Christian Berndt.
Welcome back. A major legal setback this morning for Paramount Skydance. A federal judge.
Als gewaltigen Rückschlag haben amerikanische Medien die kürzliche Entscheidung einer US-Bundesrichterin bezeichnet, die geplante Übernahme von Warner Brothers Discovery durch Paramount Skydance vorläufig zu stoppen. Gegen die Fusion hatten 12 US-Bundesstaaten geklagt, weil sie in dem geplanten Medienkonglomerat eine Wettbewerbsgefährdung sehen. Die Richterin stoppte die Fusion für zunächst 2 Wochen, weil die Bundesstaaten ernsthafte Fragen aufgeworfen hätten.
Es ist schon ein bisschen überraschend für mich, dass diese Richterin jetzt diese einstweilige Verfügung eingereicht hat. Es ist so, dass die USA nicht unbedingt was gegen große Fusionen hat, auch wenn die als wettbewerbsverzerrend gesehen werden könnten.
Der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough vermutet, dass auch in diesem Fall die Fusion am Ende genehmigt wird. Anfang August will das Gericht entscheiden, ob die Sperre während des laufenden Kartellverfahrens bestehen bleibt. Aber die Einwände der Bundesstaaten findet Roxborough stichhaltig.
Im Kinobereich, die sind 2 große Studios, Paramount und Warner Brothers, zusammen haben die schon eine starke Marktposition. Im Kabelfernsehen ist es vielleicht noch stärker, weil die sind die stärksten Kabelfernsehanbieter in Amerika. Und zusammengelegt könnte man behaupten, dass die zu groß sind. Paramount argumentiert dagegen, dass Kabelfernsehen schwächelt. Man braucht eine viel größere Firma, um gegenüber den Streamern Netflix und Amazon sich zu behaupten.
Kritiker halten dagegen, dass es nach der Fusion weniger Wettbewerb geben und damit das Fernsehen weiter geschwächt werde. Dazu kommt die politische Dimension. Paramount-Chef David Ellison steht Trump nahe und zu Warner gehört der Nachrichtensender CNN. Ellison könnte CNN nach der Übernahme auf eine Trump-freundlichere Linie bringen, so wie er es bei der Übernahme des Senders CBS gemacht hat. Wohl auch deshalb klagen fast ausschließlich demokratisch regierte Bundesstaaten gegen die Fusion. Das republikanisch geführte Justizministerium dagegen hat den Deal längst durchgewunken, ganz ohne Auflagen. Anders die Europäische Kommission. Sie hat bei den Europageschäften von Paramount und Warner ein Wort mitzureden. Sie hat die Fusion jetzt genehmigt, allerdings mit Auflagen.
Das hat mich überhaupt nicht überrascht, obwohl im Kinobereich jetzt eine größere Studio entstehen wird. In Europa ist es nicht, ja, auf Sicht der Kommission wettbewerbsverzehrend. Das eher größere Problem liegt im Kabelfernsehenbereich oder im Streamingbereich, aber das ist für die EU nicht wirklich von Bedeutung, weil Paramount und Warner Brothers Fernsehoperationen in Europa sind eher überschaubar.
Anders sieht es in Großbritannien aus. Dort ist Paramount deutlich stärker im Fernsehmarkt vertreten. Die britische Regierung prüft ein Veto gegen die Fusion. Auch in Polen wächst die Sorge. Der Filmjournalist Daniel Okleszynski geht noch weiter. Er sieht in der Fusion eine Bedrohung für Polens Demokratie. Der liberale Fernsehsender TVN würde mit der Fusion zu Paramount Skydance gehören und damit möglicherweise seine politische Unabhängigkeit verlieren. Die frühere nationalkonservative Regierung wollte TVN die Lizenz entziehen, aber Drohungen der damaligen US-Regierung unter Trumps Vorgänger Biden verhinderten die Pläne. Die Entscheidung der EU-Kommission, die Fusion zu genehmigen, gefährde eine der wichtigsten liberalen Stimmen Polens, so Okleszynski.
So I'm very interested what the Polish government will do about that.
Er ist sehr gespannt, was die polnische Regierung tun wird. Die rechte Opposition feiert die mögliche Fusion bereits. Vor 2 Jahren verabschiedete die liberale Regierung Tusk eine Verordnung, die Rundfunkunternehmen vor feindlichen Übernahmen schützt. Das wäre jetzt eigentlich der Fall, findet Okleszynski. In Deutschland sind durch die geplante Fusion erstmal keine politischen Folgen zu befürchten, aber für die Kinos könnte sie Auswirkungen haben. Die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Dieser Zusammenschluss muss beinhalten, dass auch weiterhin die Titel, die Warner bis jetzt rausgebracht haben, dass sie wirklich Kinotitel sind und dass Warner auch weiterhin einer der größten finanziellen und Koproduktionspartner von deutschen großen Kinofilmen sind. Das ist die Frage, ob sie das machen.
Und die Kinos könnten durch den neu entstehenden Medienkonzern noch erpressbarer werden, etwa was die Kinofenster betrifft.
Bestimmte Auflagen hätte die EU mit Sicherheit geben können. Sie hat es jetzt nicht getan, was wir schade finden, außer was Universal angeht.
Die einzige Auflage der EU-Kommission ist, der Konzern müsste die Vertriebsgemeinschaft mit Universal Pictures in Europa auflösen. Aber dieser Tropfen auf dem heißen Stein wird die Sorgen in Europa vor der Fusion kaum zerstreuen.
Paramount darf Warner vorerst nicht übernehmen. Christian Behrendt mit einer Einordnung über die aktuellen Entwicklungen.